Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Chit-Chat-Podcast-Folge diese Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und eventuell ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Man kann diese Folge auch visuell verfolgen, wenn alles klappt. Also fingers crossed, dass es funktioniert, aber ich glaube, es müsste jetzt funktionieren und ihr könnt die Folge auch gucken. Wenn ihr die Folge guckt, dann kleiner Spoiler, wisst ihr das schon. Ich bin heute nämlich nicht alleine und ich freue mich total auf die heutige Folge. Ich glaube, sie wird sehr interessant und sehr informativ für die einen oder anderen. Möchtest du dich vorstellen?
Ja, gerne. Danke, Julia. Mein Name ist Sabine Brunner. Ich bin Paartherapeutin und Beziehungsberaterin und helfe Paaren dabei, ihre Beziehungsprobleme zu lösen.
Also ich freue mich total, weil ich habe mir nämlich heute eine Therapeutin an meine Seite geholt. Meine Intention hinter dem Ganzen war so ein bisschen Leuten die Möglichkeit zu geben, eine therapeutische Meinung oder eine therapeutische Antwort auf gewisse Fragen oder Themen zu bekommen, wenn sie eventuell nicht die Mittel dafür haben, Therapie oder ja, in Therapie zu gehen, weil sie zum Beispiel finanziell irgendwie eventuell nicht die Kapazitäten haben oder auch Angst haben. Ich glaube, haben auch viele. Und ich dachte, es wäre einfach total cool, dann die Möglichkeit zu erschaffen, eine Antwort trotzdem zu bekommen auf gewisse Fragen, die ja dann doch auch tiefer sind. Ja, und deswegen freue ich mich total. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ich glaube, es wird sehr spannend.
Danke auch.
Wir haben das Thema ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also heute wird es so um das Thema Beziehungen und Partnerschaft gehen, aber im Allgemeinen hatten wir ja überlegt, ob wir das auch als ein konstantes Format machen, was dann Monat für Monat ist. Und ich meine, also ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass sie ja viel mehr als nur Paartherapie auch selber können und ausgeübt haben, also zumindest mit mir. Und ich glaube, dass es sehr viel Bedarf gibt, was auch andere Themen angeht. Und wir da sehr spannende Podcast-Folgen zusammen in Zukunft auch machen werden. Deswegen freut mich das so sehr. Natürlich auch für euch. Vielen Dank für euren Input, der über Instagram reingekommen ist. Da freue ich mich wirklich sehr. Ich habe nämlich in der Story nach Fragen gefragt oder nach Bedarf oder Wünschen oder Themen generell, was gerne therapeutisch besprochen wird. By the way, Leute, ich bin heiser. Ich war ein bisschen zu viel draußen die letzten paar Tage. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt ein bisschen an. Wir probieren uns einfach so ein bisschen durchzutasten oder gucken, zu was es überhaupt Bedarf gibt und wie viel wir auch reinbekommen. Es ist ja dann doch auch viel geworden. Ich glaube, eins der spannendsten Themen, die ich selber, oder eins der Themen, die, glaube ich, auch am häufigsten vorkommen, ist ja Eifersucht. Also das ist ja jetzt nicht nur in einer Beziehung so, sondern es ist ja eigentlich generell ein Thema, wo, glaube ich, viele, also entweder das selber erleben oder halt auch selber fühlen, sag ich mal, also halt von beiden Seiten. Hast du da irgendeinen Tipp oder wie würdest du sagen, kann man Eifersucht generell, ich würde sagen, wir machen das auf zwei Seiten, also einmal so, dass wir, wenn man selber Eifersucht fühlt, vielleicht wie man sich davon runterbekommt und auch, wie gehe ich damit um, wenn mein Partner sehr eifersüchtig ist und ich mich eventuell sogar in meiner Freiheit eingeschränkt fühle?
Genau. Also da sage ich sehr gern was dazu. Ich bin ja von Beruf Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, in einer Therapie oder psychologischen Beratung geht es ja darum, letztendlich die Ursachen herauszufinden, sowohl für das Problem und eben auch die Lösung gewissermaßen so aus den Ressourcen so zu schöpfen, die jeder halt eben so psychologisch auch mitbringt oder sich auch selber anschaffen kann. Kompetenzen, die eben da sinnvoll sind und helfen. Die Eifersucht, das ist ja so ein schönes altes Wort, ja, wenn man es so wörtlich nimmt, steckt ja eben das Wörtchen Sucht dahinter, ja, und dann würde man denken, aha, das ist also eine Person, die praktisch so wie eine Sucht, also sich immer so ereifern muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen am Thema vorbei, denn es geht ja nicht darum, dass einer sich unbedingt so künstlich ereifert über, wenn mein Partner, meine Partnerin mal jemand anderen anguckt oder angeguckt wird, sondern was ich da eher glaube, passend wäre, ist so der Begriff Geltungssucht zum einen. Also, dass ich sozusagen bei meinem Partner unbedingt also ganz viel gelten möchte, im Sinne von, es gibt keine Konkurrenz und es darf also keine Götter neben mir geben. Und zum anderen kann es aber auch sein, dass da eine Verlustangst zugrunde liegt. Ich glaube, diese beiden da mal rauszukriegen, worum geht's eigentlich? Du empfindest Eifersucht, ist das jetzt wirklich aus einer existenziellen Verlustangst heraus? Dein Partner könnte sich für jemand anderen entscheiden. Oder geht es dir um so eine Art Gesichtsverlust? Ja, also du möchtest einfach auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel als derjenige gesehen werden, der für den eigenen Partner, die Partnerin, die allerwichtigste Person ist.
Ich glaube, das sind wirklich so, die sagen, ich weiß gar nicht, ob das so leicht ist, das zu filtern. Wie kann man denn genau merken, ob das jetzt das eine oder das andere ist? Einfach richtig in sich reinhören oder gibt es dafür schon irgendwelche Zeichen, dass man sagt, okay, es ist eher was, weil ich jetzt eine Verlustangst habe, ich habe Angst, ihn zu verlieren, weil ich glaube, das geht schon überein. Ich glaube, dass das generell total schwierig ist für viele, ihre Gefühle zu verstehen und auch zu den Ursprung, sage ich mal, zurückzuführen. Ich glaube, viele fühlen halt Eifersucht. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden, dass man halt Verlustangst hat und aus dem Grund dann auch probiert zu kompensieren.
Das kann auch sein, ja.
Und dann sich halt auch ein gewisses Ansehen zu verschaffen in den Augen von dem Partner oder immer das Bedürfnis zu empfinden, dass man sich halt eine gewisse Stellung braucht. Aber gibt es da irgendwelche Kennzeichen, dass man sagt, ich glaube, ich habe mehr Verlustängste? Und wie geht man dann damit um?
Also im therapeutischen Setting oder im Rahmen einer Beratung, ne, das kann man ja als Paar machen oder auch einzeln, würde natürlich der Therapeut das über ein Gespräch rausfinden. Ne? Ja. Also zusammen mit dem Klienten oder der Klientin. Wenn man da selber rangehen möchte an die Sache, wäre die Voraussetzung, dass man wirklich ehrlich mit sich selber ist. Klar, es gibt immer Leute, die auch schon sozusagen Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu spüren. Ne? Dann würden wir sagen, okay, da gab es vielleicht im Vorfeld, in der Erziehung oder sowas, einen Anpassungsprozess, dass das gar nicht erst gewünscht ist. Ja, besonders diese unerwünschten und unpopulären Gefühle in sich zu spüren. Ich glaube aber, dass weitaus mehr Menschen schon das sehr genau wissen.
Ja, und sich das aber nicht eingestehen.
Und sich vielleicht vorläufig nicht eingestehen wollen. Das ist auch übrigens eine Sache, die man am besten mit sich selber erstmal ausmacht, ja, und nicht im Dialog mit dem Partner.
Ja.
Ne? Weil es ist sowohl schwierig zu sagen, hör mal zu, ich möchte gerne, dass du nur mich siehst, ne, dass es in deinem Kosmos wirklich nur mich und immer mich und ausschließlich mich gibt.
Ja.
Und wenn da jemand anderes dazwischen kommt, das kann ja zum Beispiel auch, also das muss ja kein konkurrierender Partner oder potenzieller Partner sein. Man kann auch eifersüchtig sein auf den Bruder desjenigen oder auf die Art und Weise, wie der andere einen so einräumt und so weiter. Also das würde man am besten erstmal mit sich selber klar machen. Und da braucht es einfach die Einstellung, dass man wirklich an der Lösung der Ursache interessiert ist und nicht nur so oben drüber wischiwaschi, dann weiß man das eigentlich auch. Ne? Ja. Also ob man wirklich so geplagt ist von der Sorge, da muss nur der die Richtige auftauchen und schon werde ich ausgewechselt. Oder ob ich sage, nö, das finde ich eine Frechheit und das ist einfach auch eine Stolzfrage. Ich bin dann gekränkt. Und diese Kränkung möchte ich unbedingt vermeiden. Das weiß man.
Und geht man dann, oder wenn man jetzt dieses Gefühl empfindet, dann so ein bisschen zuordnen kann, woher es kommt, geht man dann verschieden mit dem Gefühl oder mit der Art von Eifersucht um? Hast du einen Tipp, wie man damit dann am besten umgeht, wenn man das hat oder wenn man Eifersucht empfindet? So richtig diese Eifersucht. Das ist bei mir ist das ganz lustig. Da habe ich auch noch eine Frage. Also ich habe zwei Fragen tatsächlich, jetzt abgesehen von der Antwort auf die ich gerade gestellt habe. Aber kann Eifersucht phasenweise auftreten? Ich habe das Gefühl, dass bei mir das teilweise phasenweise auftritt. Also dass ich würde selber behaupten, ich bin eigentlich eine mega uneifersüchtige Person. Eigentlich eher im Gegenteil, dass ich so bin, mach mal. So, damit erlebt, so, damit, ich weiß nicht, ich bin da total bei mir, aber ich habe trotzdem Phasen, wo ich glaube, ich selber innerlich unsicher bin oder eher unsicherer und dann werde ich schneller eifersüchtig. Aber auch auf banale Sachen. Ich werde dann zum Beispiel gar nicht so eifersüchtig auf Personen. Das ist jetzt ganz banal. Ich werde dann eifersüchtig auf Figuren, die mein Partner mag. Also er guckt halt total gerne Anime und die haben ja alle diesen perfekten Frauenkörper mit so, weiß ich nicht, schönen Boobies und schönen Bobbles und sowas alles. Und dann bin ich halt so, ja, cool, dass du das anguckst. Das ist auch so, das geht wirklich so 3 Sekunden und dann bin ich wieder bei mir und denke mir so, ja, scheißegal. Aber das ist so eine lustige Art von Eifersucht, finde ich. Aber sie taucht halt wirklich phasenweise auf. Dass ich so Momente habe, wo ich so bin, das triggert mich jetzt gerade irgendwie. Und dann nach 2 Minuten, 3 Minuten ist es dann auch wieder weg, weil ich so bin, ja, eigentlich ist es mir auch egal.
Also da gibt es übrigens eine ganz schöne Faustregel. Also wenn dieses Gefühl, ne, diese Gefühlsreaktion, die ja oft aus dem limbischen System kommt und die wir auch nicht vermeiden können, ne, also auch nicht nach einer Therapie oder sowas, werden gewisse Impulse immer kommen erstmal. Und dann ist die Frage, dauert es länger als 15 Sekunden an? Da hat auch die Vera Birkenbiel mal ganz kluge Sachen zu gesagt. Also sobald so eine Gefühlsreaktion länger anhält als 15 Sekunden, ich mich dann also den Rest des Tages noch damit befassen muss oder gar Tage und Wochen, habe ich selber ein Geschäft damit.
Ja.
Dann ist es was Inneres.
Kann man das grundsätzlich auf die Gefühlswelt projizieren?
Das kann man eigentlich so sagen. Ne? Es kommt natürlich immer auch auf das Ausmaß und den Reiz an, aber diese limbischen Reaktionen sind da, die können wir auch nicht vermeiden. Die Frage ist, wie schnell schaltet sich unser kognitives Gehirn wieder dazu? Also unsere Vernunft und das, was wir im Grunde wissen, jenseits unserer irrationalen Befürchtungen, die allerdings ja auch gewachsen sind. Ne? Also es mag ja tatsächlich Erfahrungen und Erlebnisse gegeben haben, die eben das limbische System geprägt haben. Und dann reagiert das etwas schneller und heftiger. Aber jetzt auf deine Frage. Also man würde das tatsächlich unterschiedlich behandeln. Da komme ich gleich nochmal dazu, dass das so tagesformabhängig auch ist. Ne? Ob man entweder sich schneller gekränkt fühlt und da empfindlicher und dünnhäutiger ist oder ob man gerade mehr Verlustangst hat oder nicht. Das ist ja ein komplexes Geschehen. Ne? Wir würden ja auch immer sagen, alles, was so im Inneren, in der Psyche stattfindet, ist ein multifaktorielles Geschehen. Und wenn ich an dem Tag schon, sagen wir mal, andere Niederlagen eingesteckt habe oder meine Kränkbarkeit schon mit ganz anderen kleinen Situationen da so herausgefordert worden ist, dann ist vielleicht dann final das Maß voll, wenn mein Partner jetzt auch noch einer anderen Frau hinterher guckt oder einem anderen Mann. Und genauso ist es auch mit der Verlustangst. Die Verlustangst ist eine von vielen Ängsten. Und wenn ich jetzt durch irgendwelche, da muss man ja nur Nachrichten sich anhören oder sowas, dann wird ja schon irgendwie so eine Besorgtheit bis hin zu Sorgen und Ängsten angetriggert. Und vielleicht bin ich dann eben auch je nachdem phasenweise anfälliger für diese Verlustangst, die sich dann eben in der Eifersucht äußert. Behandeln würde man das unterschiedlich.
Okay. Und wenn man jetzt so ein Mädchen in meinem Alter, die jetzt nicht in Behandlung ist, sondern oder generell eine Person in meinem, oder generell eine Person nicht in meinem Alter, die jetzt diese Eifersucht empfindet und diese Angst dahinter auch und dieses schwere Gefühl auf der Brust, man kennt das ja, und auch so ein bisschen diese Wut, wie kann man sich dann rational bekommen in so einem Moment oder wie kann man denn selber mit der Eifersucht umgehen, wenn man jetzt nicht in Therapie ist? Gibt es so vielleicht 3 Sachen, die man anfangen kann, leichte Sachen, um sich selbst vielleicht besser zu kontrollieren oder weniger eifersüchtig zu sein, um mehr zu sich selbst zu kommen, weil im Endeffekt kommt das ja auch viel aus. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dadurch, dass ich selber so sehr meinen Wert weiß und so sehr auch bei mir bin, habe ich weniger das Gefühl, eifersüchtig sein zu müssen, weil vielleicht ist das auch eine Art von Kompensation, aber ich denke halt immer, egal was der macht oder egal wie, so, ich bin trotzdem so toll und es ist halt sein Verlust. Und aus dem Grund bin ich irgendwie weniger eifersüchtig, aber das Weiß ich nicht, vielleicht hat das auch gar nichts mit Eifersucht zu tun in dem Sinne.
Also das ist bestimmt so, dass die Menschen unterschiedlich gut ihren Limbi, also das limbische System, integriert haben. Das heißt, das limbische System sehr gut vernetzt ist mit dem kognitiven System. Und ich dann eben schneller auch wieder zurückkehren kann. So wie du vielleicht. Dass du auch mal eben so was, so eine Anwandlung hast, aber dann schnell wieder vernünftig wirst. Und ja, es gibt gerade aus der Verhaltenstherapie da sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich da schnell wieder rausholt aus dieser limbischen Welle. Und das ist dann bei jedem Menschen unterschiedlich, was da hilft. Das können ganz einfache Sachen sein. Ich würde aber immer denken, davor muss erstmal das Verständnis dafür da sein, woher kommt das? Und was ist denn eigentlich die positive Absicht dieser Eifersucht? Was will dieser Anteil, der jetzt sich gekränkt fühlt oder der Anteil, der Verlustangst hat, Gutes für mich? Und mit dem müsste man erstmal in ein besseres Verhältnis kommen und verstehen, dass das ein wichtiger und guter Anteil ist. Und dann verändert sich automatisch etwas. Da gibt es die Devise, hör auf zu vermeiden. Hör auf, dich zu wehren gegen dieses Gefühl. Es könnte zum Beispiel auch helfen, mit dem Partner mal anders darüber zu reden. Und zwar jetzt nicht zum Beispiel Vorwürfe zu machen. Immer musst du mit anderen Kerlen rumflirten oder sowas, ne? Sondern mal vielleicht zu sagen, ich habe richtig Angst, manchmal dich zu verlieren. Ja, oder ja, weil in dem Moment, wo ich das sage und dazu stehe auf einmal, anstatt das zu vermeiden, ne? Oder zu sagen, das kränkt mich, ja, das kränkt einfach mein Selbstwertgefühl, wenn du, ja, da weniger Zeit hast für mich und mehr für andere und so weiter. Das ist gut für mich selber, das mal auszusprechen. In dem Moment bin ich auch in meinem kognitiven Bereich. Sprache, ne, die Versprachlichung, die bringt nämlich diese wichtige Konnektion wieder zwischen dem limbischen und kognitiven System. Ich spreche es aus, ich traue mich, ich gehe das Risiko ein, ja, vielleicht ausgelacht zu werden oder irgendwelche anderen, die Effekte, die dann meistens ja nicht kommen. Es ist ja mein Partner, der mich liebt, und der Partner kann das dann auch viel besser verstehen. Und möchte er ja natürlich auch gar nicht oder sie, dass es mir schlecht geht. Ja. Und dann kann man sich auch darauf einigen, wie gehen wir denn jetzt beide mit deiner Eifersucht um? Ja. Was kannst du tun für dich, damit das eben seltener vorkommt? Und wo bin ich vielleicht bereit, auch wenn du das nicht von mir per se verlangen kannst, aber vielleicht bin ich ja auch bereit, dich hier und da zu schonen in deinen Gefühlen, indem ich mich ein bisschen anders verhalte.
Ja, voll. Also wie immer Kommunikation, naja, nicht ganz. Erstmal sich selbst analysieren und reflektieren, einen Ursprung finden und dann kommunizieren mit dem Partner und probieren, eine Lösung zu finden, richtig, die halt für beide passt. Wie kann man denn dann damit umgehen, wenn der Partner richtig eifersüchtig ist? Also wenn man wirklich so das Gefühl hat, boah, der schränkt mich jetzt hier ein, ich fühle mich eingesperrt. Das kann ja auch bei jedem unterschiedlich sein, wie der Eifersucht empfindet und wie stark auch für den Eifersucht ist. Also das ist bei mir zum Beispiel auch wieder phasenweise, wie stark ich Eifersucht verspüre und mich dadurch eingedrängt fühle von meinem Partner. Manchmal äußert er was und ich denke so, ja, da sage ich jetzt das und das und dann ist er ruhig, also dann ist er befriedigt, dann habe ich ihm das Gefühl gegeben, dass er das nicht braucht. Und manchmal macht mich das aber selber so, dass ich so, weiß ich nicht, so das Gefühl habe, boah, das ist mir gerade zu viel. Und das ist eigentlich komplett dieselbe Äußerung, die der macht. Nur ich mich dann, ich weiß nicht, trotzdem viel stärker eingeengt fühle, obwohl das im Prinzip dasselbe ist. Nur ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, wie stark man Eifersucht wahrnimmt, auch selber für sich und wie man damit umgehen kann. Aber angenommen, der Partner ist jetzt total eifersüchtig und man fühlt sich eingeengt, egal durch was, das ist wie gesagt bei jedem unterschiedlich. Wie könnte ich denn damit klarkommen, einmal für mich und auch so, dass eventuell der Partner, das versteht er hoffentlich natürlich, kommunikativ ist und lösungsorientiert und nicht toxisch ist. Wie könnte der denn da, oder wie könnte man da mit dem reden oder für sich auch, weiß ich nicht, seine Grenzen setzen? Wie geht man da vor?
Ja, also im Umgang mit anderen Menschen, ja, das betrifft andere Erwachsene, aber auch zum Beispiel eigene Kinder, mit denen man umgeht und die man auch erzieht gewissermaßen dadurch, ist es ganz wichtig, die Gefühle vom Verhalten zu trennen. Also zur Beurteilung eines Menschen sollte man fragen, wie fühlst du dich oder wie fühlt er sie sich? Und dann zu sagen, und wie verhältst du dich? Wie handelst du? Und wenn mein Partner eifersüchtig ist, dann wäre es immer günstig zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass du eifersüchtig bist. Ich akzeptiere deine Gefühle. Mhm. Ich nehme die als etwas wahr, was du jetzt so ad hoc gerade nicht ändern kannst und schon gar nicht innerhalb von 20 Sekunden.
Ja.
Ja? Und dementsprechend könnte ich zu meinem Partner sagen, ich merke, du bist sehr eifersüchtig und das auch bei demjenigen dann lassen zu können, sich nicht automatisch dafür verantwortlich zu fühlen. Weil das ist ja das, was der andere dann macht. Mhm. Ja? Er macht mich verantwortlich für seine Gefühle. Ja. Und das ist so ein bisschen dann über Kreuz. Also für meine eigenen Gefühle bin eben nur ich zuständig eigentlich. Andere können der Auslöser sein, also mit ihrem Verhalten kann jemand natürlich bei mir irgendwelche Gefühle antriggern. Ich behalte aber die Verantwortung für diese Gefühle.
Ja.
Und so insofern wäre das so zum einen eben dieses, okay, ja, ich akzeptiere das, dass du dich jetzt so fühlst und dass das für dich sehr anstrengend ist und schmerzhaft vielleicht auch. Und es tut mir auch sehr leid, dass es dir damit so geht. Was das Verhalten angeht, müsste man aber halt schon sagen, zum Beispiel, dass wir jetzt jeden Tag deshalb Streit haben, belastet mich.
Mhm.
Das ist dein Verhalten. Oder dass du mich dafür verantwortlich machst, ist für mich nicht schön. Oder dass ich jetzt mein Verhalten radikal ändern muss auf Kosten von Freiheitsgraden, das ist nicht so einfach machbar. Ja, das möchte ich eigentlich nicht. Ich kann da einen Kompromiss vorschlagen von meiner Seite, aber du müsstest schon auch von deiner Seite etwas machen. Und das bedeutet dann eben das, wo man in einer Partnerschaft eben gemeinsam Verantwortung übernimmt. Auch für die Gefühle natürlich des anderen, die nicht immer so nach Wunsch sich abspielen und auch gar nicht immer unbedingt mit mir in erster Linie zu tun haben.
Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich, braucht man dafür sehr viel Stärke und sehr viel Selbstreflexion, aber dass man im Endeffekt einen sieht, dass der Partner die Gefühle ja nur hat, weil er einen liebt in den meisten Fällen. Also natürlich, es gibt toxische Fälle, wo das eventuell auf anderen Gefühlen basiert, aber das im Endeffekt möchte der einem nichts Böses. Also für mich, glaube ich, ist das eine Sache, die sehr wichtig ist, dass man am Anfang erstmal sagt, ich verstehe das, ich verstehe dein Gefühl, ich finde das irgendwo traurig für dich oder schade, dass du dich so fühlst. Das ist auch nicht meine Intention. Mhm. Wir können daran zusammen arbeiten. Ich glaube, das ist total wichtig und das kann man ja auch auf jedes Gefühl projizieren. Jetzt nicht nur auf die Eifersucht, sondern generell, dass man sagt, dein Gefühl ist verstanden und legitim. Und ich glaube, dass das auch bei dem anderen, der ja meistens diese Gefühle oder gerade negative Gefühle in der Beziehung entstehen, glaube ich, oft auf Unsicherheiten, sowohl weiß ich jetzt nicht, aus, keine Ahnung, irgendwelchen Erfahrungen, die man gemacht hat oder einfach ein geringes Selbstwertgefühl hat zum Beispiel und deswegen eine Unsicherheit hat. Und ich glaube, dass die Unsicherheit dann schon direkt ein bisschen schwächt, weil man sich ja verstanden fühlt und direkt sicher fühlt in dem, was man geäußert hat. Also ich finde es auch selber nicht so schlimmer, als wenn man auf so eine Wand stößt oder auf so eine Abneigung oder direkt auf so eine Gegenkonfrontation.
Eine Abwehr.
Genau, wenn man seine Gefühle äußert.
Ja, richtig.
Weil dann ist das, also ich sagte, wie ich mich fühle und ich äußere, was mich traurig macht und anstatt, dass die Person, die ja einen lieben sollte und trösten sollte, dann einen halt nicht tröstet, sondern so kommt, nee, das und das hast du ja gemacht.
Richtig, also so. Richtig. Also diese Abwehr ist eigentlich auch albern, weil ja einfach wir fühlen, alle. Und das sind gewissermaßen, soll man sagen, auch höhere Mächte, ne, die da walten. Also ich kann ja eigentlich dann nur, wenn ich in Beziehung sein möchte mit Menschen, ob Partnerschaft oder andere Beziehung, kann ich ja nur sagen, ich akzeptiere dich. Ich akzeptiere deinen linken Arm und dein rechtes Knie und deine Gefühle, weil die sind ja eben angewachsen gewissermaßen. Die Frage ist nicht, ob dieses Gefühl jetzt da sein darf oder nicht, weil das kann ich ja noch nicht mal für mich selber regulieren immer. Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Ja, das ist wirklich wichtig.
Und der Umgang mit Gefühlen von jemandem betrifft in erster Linie die Person selber. Da kann ich als Partner zum Beispiel schon mir wünschen, sehr dringend, dass jemand damit einen Umgang findet, mit den wahren dahinterliegenden Gefühlen, ja, dass jemand dranbleibt, da besser mit umzugehen vielleicht, als immer dann mich zu attackieren, ja, und die Schuld mir zu geben. Das ist dann nicht so der günstigste Umgang. Und ich kann natürlich auch mir zum Ziel setzen, wie kann ich gut damit umgehen? Manchmal bedeutet es auch zum Beispiel, dass man sagt, ich lasse mich nicht mehr verstricken in so stundenlange Debatten, über wo ich mich rechtfertigen soll oder so. Ich nehme mir dann eine Auszeit. Ja. Und ich sage zum anderen, sei mir nicht böse, aber du bist gerade voll in deinem limbischen System. Eine vernünftige Unterhaltung oder Kompromissbildung kommt hier nicht zustande. Lass uns bitte morgen weiter. Total. Es tut mir leid, dass es dir so schwer geht, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern und ich bin auch nicht dazu bereit, denn sonst droht ja am Ende auch, dass ich die ganze Beziehung in Frage stellen muss. Und total, das möchte ja niemand.
Ja. Eine Sache, die auch geschrieben wurde, die ich auch ganz interessant fand, das zieht jetzt so ein bisschen noch das Thema Eifersucht auf, ist, dass, also die Person hatte geschrieben, dass sie eifersüchtig ist auf die Beziehung von dem Partner von davor. Retroaktive Jealousy.
Oh.
Retroactive Jealousy, okay. Genau. Das war der Begriff, den sie geschrieben hatte. Mhm. Und im Prinzip bezeichnet es, dass man die Eifersucht hat auf die Beziehung von dem Partner von davor.
Ja, 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 ja.
Dass man sich davon irgendwie unter Druck gesetzt fühlt oder auch ein bisschen bedroht fühlt. Was natürlich eigentlich nicht logisch ist, weil...
Es ist nicht logisch, aber es ist psychologisch. Ja. Und man erkennt daran auch, dass es für das limbische System nicht Raum und nicht Zeit gibt. Das ist alles immer gleichzeitig da. Also unsere Psyche, unser limbisches System ist so, wie man auf einer Baumscheibe vielleicht so diese Jahresringe sehen kann. Also von außen sieht man den äußeren Baum, wie die aktuelle Rinde aussieht, aber an der Baumscheibe sieht man ja, dass immer der innere Kern immer noch mit dabei ist. Ja. Der verändert sich quasi in seiner Gewichtung, weil ja immer die aktuelleren Ringe dazukommen, aber das Unbewusste oder das limbische System, die kennen eben keine Zeit und deswegen ist das total logisch, dass ich auch auf die Ex-Beziehung oder die Ex-Partnerin oder eifersüchtig sein kann.
Und sich davon bedroht fühlt
und dagegen rebelliert etwas, sich misst und so weiter. Am Ende deutet es auf Strukturen hin, die eben da in deiner Followerin angelegt sind. Ja. Dass sie sich sehr stark einem Wettbewerb ausgesetzt fühlt, dass sie sich sehr stark so die Fragen stellt, was mag denn mein Partner in dieser Beziehung wohl gehabt haben, was er bei mir vielleicht nicht hat und so weiter. Also ob die Beziehung jetzt zurückliegt oder nicht, kommt es gewissermaßen auf dasselbe raus emotional. Da würde ich halt zum Beispiel vorschlagen, ne, dass die Dame sich mal mit sich auseinandersetzt und sich halt die Frage stellt, ob das günstig ist, wenn sie immer diesen Negativvergleich so für sich anstellt.
Ja, voll. Ich glaube, auch da ist wieder ein Thema von Kommunikation auch gut, weil, also ich kenne das selber, dass es mir, man sagt, man kriegt den Ick. Das ist so, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, aber das kommt aus dem Englischen und das ist sozusagen, wenn etwas einem den Ick gibt, dann ist man direkt abgeturnt davon. Das ist so ein Jugendbegriff, würde ich sagen, geworden. Und für mich ist es so, dass es mir, also es gibt mir so ein bisschen den Ick, also ich hatte so ein bisschen, finde ich irgendwie total blöd, wenn ich darüber nachdenke, mit welchen Mädchen mein Freund davor schon was hatte. Aber im Allgemeinen nimmt mich das jetzt nicht so mit. Aber ich kann mir vorstellen, also da ist mal irgendwas, was einen triggert und ich glaube, das ist auch normal. Weil das halt einfach total komisch ist, sich vorzustellen, dass der Partner, mit dem man jetzt was hat, eventuell noch jemand anderen irgendwie
natürlich
hatte.
Ist das normal, denn diese Konkurrenzangst oder der Wettbewerbsdruck ist ja auch tatsächlich da. Ja. Das ist ja wiederum auch gar nicht von der Hand zu weisen. Ja. Das heißt, jemand, der also 0% Sorge hätte, ich könnte meinen Partner verlieren, würde vielleicht auch nicht adäquat mit der Beziehung umgehen. Wir brauchen die goldene Mitte.
Ja.
Bei den meisten Gefühlen geht es einfach nicht um, sind die da oder sind die weg, also 100%, 0%, sondern die goldene Mitte.
Ja.
angemessen.
Aber was ich mich frage, fühlen das Jungs auch so? Habt ihr auch so ein Gefühl von, weiß ich nicht...
Warum nicht?
Ich hab das, ja, schon, aber
vielleicht zeigen sie es ja so. Wer. Ja, natürlich. Das hat wiederum
also andere natürlich Gründe. Natürlich haben die auch die Gefühle.
Ja. Ja, auch Jungs und Männer sollen Gefühle haben.
Ja, aber ich glaube, es ist leider immer noch so, dass man das halt teilweise nicht so richtig mitbekommt oder dass das anders kompensiert wird.
Ja, ich schon. Also ich habe hier in meiner Praxis, ist das wirklich paritätisch, ungefähr die Hälfte an männlichen Klienten, die mit ihren Sorgen kommen,
und ist das,
einzeln.
Ist das ähnlich?
Wie auch in der Paartherapie.
Ja.
Das ist ähnlich.
Wahrscheinlich sind das auch einfach diese Grundängste, die man hat. Ich meine, Bindungsängste und sowas, das sind ja Grundängste.
Es ist gesund, es ist natürlich. Ja? Ja. Es ist in Ordnung, auch mal darüber nachzudenken, dass meine Partnerin schon mal eine andere Beziehung hatte oder mehrere. Mhm. Und es darf mir dann ja auch ein bisschen eine Eifersucht hochkommen. Ja. Das ist das ja nicht so, dass wir ja Gefühle gar nicht aushalten total, können oder dass das Ziel die völlige Emotionslosigkeit ist. Dann würde uns ja was Wichtiges fehlen zur Orientierung. Ich merke ja auch eben genau an der Häufigkeit oder der Intensität an diesen Gefühlen, wie wichtig mir der Partner ist. Kann aber auch andere Gründe haben.
Ja, ich glaube, ein Sprichwort oder was ich mir auch oft denke, wenn ich das Gefühl habe, eifersüchtig zu sein oder mich halt so, ich will nicht sagen vergleichen, weil das mache ich eher wenig, aber wenn ich so denke, mag der mich überhaupt? Weil der hatte ja schon die so und so eine Freundin oder sowas. Also das hatte ich auch schon, dass ich mir gedacht habe, boah, findet er mich überhaupt so schön wie seine Ex-Freundin? Weil ich sehe ja eigentlich körperbautechnisch auch ganz anders aus als sie. Dann denke ich mir halt irgendwie immer, was mir voll hilft, ist, ganz ehrlich, ich selber mag ja Birnen, aber ein Apfel schmeckt mir genauso gut. Und nur weil man ja Birnen mag, heißt es nicht, dass man keine Äpfel mag. Und ich glaube, dass das auch ganz oft so in anderen Sachen anwendbar ist.
Ja.
Also nur weil man die eine Sache mag oder das schön findet, heißt es ja nicht, dass man die andere Sache nicht auch total schön findet.
Also wir haben vorhin gesagt, alles Geschehen ist multifaktoriell.
Ja.
Und dazu zählt auch die Partnerwahl.
Mhm.
Das sind natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und auch wenn ich eine Vorliebe hier und da habe, dann habe ich das halt. Das ist ja nicht schlimm. Das ist gewachsen, das kommt aus dem limbischen System. Das ist eben meine Lieblingsfarbe oder das ist mein Lieblingstypus an Mensch oder sowas. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass ich nicht auch eine Partnerschaft mit einem anderen Typus führen kann, wenn eben die anderen Aspekte und die anderen Faktoren da absolut dafür sprechen.
Ich glaube, das muss man sich aber echt vor Augen halten, weil ich glaube, genau sowas kann auch helfen, dass wenn man sich unter Druck gesetzt wird oder auch unsicher fühlt durch die Beziehung, die der Partner davor hatte, dass man sich halt immer wieder darüber zurückholt, hey, ich mag doch auch viel mehr als nur eine Sache.
Ja, und ich bin auch viel mehr. Ich bin viel, viel mehr als mein Körperbau.
Ja, das meine ich jetzt gar nicht, sondern dass man halt einfach realisiert, dass eine Person fähig ist, mehr als nur eine Sache zu mögen. Ich glaube, das vergisst man halt
richtig
manchmal.
Genau.
Ich würde sagen, wir schließen jetzt das Thema Eifersucht an.
Ja.
Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich hoffe, es kam irgendwas Praktisches für den einen oder anderen, der vielleicht Eifersucht erfährt oder also selber fühlt oder auch vom Partner sich davon irgendwie unter Druck gesetzt fühlt.
Ich habe da auch so ein paar Kleinigkeiten in Zukunft auf meinem Instagram-Account und auf Facebook.
Ja, ich werde das auch alles nochmal unten in die Folgen, aber ich sage den ganzen Business-Talk dann später, das kommt immer am Schluss. genau, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur nächsten Frage über und die finde ich eigentlich ganz interessant. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal den Begriff toxic in den Mund genommen. Ich habe tatsächlich selber generell mitbekommen, dass toxic heutzutage viel zu schnell verwendet wird in der heutigen Zeit.
Inflationär ein bisschen,
genau,
ja.
Oder
ja.
Dass man sehr
also alles, was mir nicht passt, ist toxisch sozusagen.
Genau, gefühlt sozusagen, ja. Dass man halt sagt, boah, das ist eine toxische Freundschaft, das ist eine toxische Beziehung. Aber ab wann ist denn etwas wirklich toxisch?
Okay,
woher weiß ich, dass ich in einer toxischen Beziehung bin und nicht in nur einer schlechten Phase oder da sind halt einfach gerade zwei Menschen, die sich individuell weiterentwickeln. Es ist gerade schwer, aber es ist...
Also toxisch kommt ja eben vom Wort Gift, toxic, also aus dem Englischen. Und das bedeutet ja vielleicht so ungefähr, dass jemand so schädigende, also auf mich bezogen schädigende Verhaltensmuster und Strukturen mitbringt. in eine Beziehung, in einen Umgang miteinander. So, und das ist natürlich jetzt wieder sehr subjektiv. Das liegt im Auge des Betrachters. Ich kann ja auch beim guten alten deutschen Satz bleiben, das tut mir nicht gut. Nicht sagen, du tust mir nicht gut, sondern sagen, dein Verhalten tut mir nicht gut. Und dann müssen wir das ein bisschen spezifizieren und differenzieren, was genau damit gemeint ist. Wenn ich sage, das ist eine toxische Beziehung, Boing, Stempel drauf, das finde ich so ein bisschen undifferenziert. Und Menschen können auch überhaupt gar nicht toxisch sein. Wir sind alle erwachsen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu schützen vor anderen Menschen, die uns irgendwie schaden oder so. Mhm. Das muss ja noch nicht mal eine böse Absicht sein.
Aber bedeutet das dann, dass es prinzipiell keine toxischen Menschen gibt?
Ja, das lehne ich ab, das würde ich nie so sagen. Es gibt, wenn überhaupt, toxische Verhaltensstrukturen und da muss man auch immer ganz genau auf den Kontext gucken. Und am Ende ist ja auch jeder Mensch in der Lage, zumindest in unserem Land, zu sagen, weißt du was, diese Verhaltensmuster möchte ich nicht mehr aushalten müssen, ich trenne mich von dir. Ja. Ich gehe aus dieser Beziehung heraus.
Aber boah, bis man zu dem Schritt kommt, das ist schon echt, wenn man in so einer emotionalen Abhängigkeit ist, was ja meistens der Fall ist, wenn man von einer toxischen Beziehung redet, ist ja schon auch ein weiterer Schritt dahin zu kommen.
Naja, oder? Dann ist vielleicht das Thema. Die Frage, warum mache ich mich abhängig von jemandem, der mir aber eigentlich nicht so gut tut.
Ja.
Wieso mache ich das? Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Licht ist es auch Schatten und umgekehrt. Also vermutlich ist es ja eine Ambivalenz dann. Also dass mein Partner, meine Partnerin da in einigen Punkten sich so ein bisschen unfair verhält oder manipulativ oder rücksichtslos. Aber ganz bestimmt hat dieser Mensch ja auch noch andere Seiten an sich, die ich außerordentlich anziehend finde oder erfüllend oder spannend. Und am Ende muss ich da eine Entscheidung treffen. Mhm. Aber mit diesem Ausdruck toxische Beziehung oder toxische Person mache ich andere zum Täter und mich zum Opfer.
Ja.
Und das ist für mich nicht realistisch. Also das gibt es nicht, wenn man ja erwachsen ist und sich
ja
durchaus abgrenzt. Man hat die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen.
Sorry Leute, wir mussten ganz kurz nochmal den Akku wechseln. Der Akku war nämlich leer. Aber wir sind stehen geblieben beim Thema toxische Beziehung und wann man Toxik überhaupt benutzen kann und dass es ja theoretisch nicht 100% toxische Personen gibt, beziehungsweise der Begriff vielleicht auch einfach falsch gewählt ist oder halt auch normalisiert wurde oder viel zu schnell verwendbar ist. Aber wie kann man denn jetzt trotzdem definieren, was sind Anzeichen dafür, dass eine Beziehung einfach ungesund für einen selbst ist? Oder dass der Partner, das ist auch eigentlich interessant, kann man, wenn jemand ein toxisches Verhalten aufweist, kann der einen trotzdem lieben? Weil das ist ja, der macht einen, der schadet einem ja, theoretisch.
Dann ist das eben die Art, wie jemand mich liebt. Das macht es dann noch schwieriger.
Ja.
Mit dieser Frage, liebt er mich oder nicht, wenn er sich so verhält? Oder wenn er sich so verhält, wenn sie sich so verhält, kann sie mich nicht lieben? Mit dieser Gedankenkette drehen wir uns nur im Kreis. Also wir können einfach davon ausgehen, wenn diese Person jemanden liebt, verhält sie sich offenbar so. Und das würde bedeuten, wenn ich mich da rauslösen möchte, muss ich auch die Liebe aufgeben. Dann opfere ich die eigentlich gut gemeinten Gefühle oder die Liebe halt, weil ja das Verhalten eben für mich persönlich mir schadet, beziehungsweise ich möchte dafür sorgen, dass jemand Bestimmtes mir halt nicht mehr weiter schaden kann. Und dann ist eben manchmal die einzige Lösung, ich gehe auf Abstand und verzichte auf die Beziehung.
Aber ich meine, würden Sie sagen, dass der Schluss, sich aus einer toxischen Beziehung zu lösen, der einfachste dann ist? Also, dass man sagt, die Person ist zwar toxisch und die macht mich runter, ich fühle mich eigentlich gar nicht gut mit der. Aber das ist ihre Art, mich zu lieben, dann ist es ja trotzdem eigentlich nicht das Richtige, oder? Weil wenn ich mich dauerhaft schlecht fühle in der Beziehung, durch die Liebessprache von dem anderen, die vielleicht einfach ja, mich halt schlecht fühlen lässt, so, dann ist es ja trotzdem nicht das Richtige,
nein,
oder?
Genau, also das würde man dann in der Therapie vielleicht auch dann rausfinden. Also was ist denn dein Benefit? Oder vielleicht auch, vielleicht hat ja jemand auch und hat deswegen einfach gar keine anderen Ideale oder Vorstellungen von einer Beziehung. Wenn eine Beziehung oder wenn eine Person sich mir gegenüber so verhält, dass ich leide, dann sollte ich mit dieser Person darüber sprechen. Und dann gibt es entweder Kompromisse oder nicht. Und dann kann ich selber gucken, womit kann ich das ausgleichen, diesen Leidensdruck. Oder macht jemand vielleicht dann wiederum mit einer anderen liebenswerten Eigenschaft und Verhalten etwas wett? Ne, das kann man so pauschal auf gar keinen Fall sagen. Da ist jeder irgendwo anders gestrickt. Und der eine lässt eben so eine Beziehung schneller los und der andere braucht vielleicht einige Jahre sogar, um zu erkennen, also das kann ich auf Dauer nicht kompensieren.
Aber generell würde ich schon sagen, wenn man sich durchgehend schlecht fühlt in einer Beziehung, sollte man probieren, sich davon loszumachen.
Ja, dann stellt sich wirklich die Frage, warum jemand das eigentlich macht. Ja? Also jedenfalls in den Beziehungen, wo wir selber die freie Wahl haben.
Für mich ist toxic in dem Sinne auch irgendwie ein bisschen so, dass man eventuell gar nicht so richtig merkt, dass es vom Partner auskommt, weil der Partner das so dreht, dass man im Endeffekt sich selbst so hinstellt, als wäre man selbst die Schuldige. Also dieses Gaslighting, dass eigentlich der Partner gewisse Züge hat, die negativ sind, die aber so dreht, dass man selbst am Ende denkt, boah, ich bin die Schuldige.
Ja, und deshalb ist das gut, dass man gegebenenfalls dann auch eben mit anderen spricht, zum Beispiel auch mit Therapeuten, die da einen absolut neutralen Blick haben auf die Situation und vielleicht auch diesen blinden Fleck mit den richtigen Fragen dann mal so ein bisschen lichten können. Denn am Ende kommt ja immer alles raus. Und wo irgendwas verdreht oder nicht wahrheitsgemäß mit Lügen, Intrigen hintenrum und so weiter. Oder jemand sich halt sogar auch gerne selber täuscht, um die Wahrheit eben nicht sehen, nicht ertragen zu müssen, um die Konsequenzen nicht ziehen zu müssen, kann das dann eben eine dritte Person machen. Manchmal können das Freunde oder Familienangehörige. Und manchmal ist es halt gut, wenn das ein Therapeut macht, denn dafür sind wir ja auch ausgebildet, da nochmal irgendwie so eine Objektivität auf die Sache zu bringen.
Das stimmt. Ja, toxische Beziehung, interessantes Thema auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon zwei sehr interessante Themen angesprochen. Und da noch meine Meinung zu bekommen, vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Ich glaube, für den Einstieg von diesem Format reicht das tatsächlich schon. Einfach mal so ein slow Einstieg zu haben oder so einfach mal so ein bisschen die Themen anzutasten und wir können ja, wenn wir das mit dem Format auch umsetzen, wie wir ja in Planung haben, dann kann man ja eventuell auch nochmal themenspezifischere Folgen machen, wo man halt auch einfach nochmal tiefer dann auf einzelne Sachen eingeht. Und generell haben wir ja so viel Input bekommen, danke an der
ja,
Stelle auch.
Ja, freue ich mich auch über das Interesse.
Ja, voll, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal auf andere Themen eingehen, die jetzt nicht nur das Thema Paarbeziehungen angehen, wie sagt man, nicht angehen, sondern betreffen, sondern auch Familienbeziehungen oder generell Freundschaften, also jegliche Art von Beziehungen, die man zu anderen Menschen vielleicht führt und auch gerade zu sich selbst, mega wichtig. Ja, deswegen freue ich mich total auf die weiteren Folgen. Ich werde alle Informationen von Frau Brunner in die Folgenbeschreibung packen, den Instagram-Link und die Website einfach zu der Praxis, zu der Praxis, damit ihr da auch die Möglichkeit habt, euch melden zu können, falls Interesse da besteht. Ja, ansonsten folgt gerne dem Chitchat Instagram-Account, falls ihr auch in den zukünftigen Folgen euren Input da hinschicken wollt oder eure Fragen oder eure Wünsche oder auch meinen privaten Account at julia.tpe. Ich sage das in jeder Folge immer wieder. Ansonsten wünschen wir euch eine ganz schöne Woche. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren und so tollen Input gegeben haben, auch zu den Themen. Das ist richtig toll. Und auch, dass Sie sich selbst die Zeit nehmen, das auf kostenloser Basis halt zu machen, weil ich meine, gerade wie ich am Anfang gesagt habe, es ist schwer, einen Therapieplatz zu bekommen und ich finde es einfach eine super Möglichkeit, dann halt irgendwie über so ein Format dann trotzdem den Leuten zu helfen, die eventuell halt nicht die Möglichkeiten haben. Deswegen vielen Dank auch an der Stelle.
Ja, gerne.
Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss oder?
Ja, also ich habe mich jetzt sehr wohl gefühlt mit dir, Julia,
Vielen
und das hat,
Dank.
macht mir auch Spaß und ich bin auch immer dafür, da mitzuhelfen, dass wir auch immer besser miteinander umgehen können und jeder mit sich besser mit sich umgehen kann. Das kann nur dafür sorgen, dass wir alle viel gesünder noch werden. Da bin ich gerne dabei, auch wenn es noch weitere Fragen geben sollte zum Thema
Auf jeden Fall,
Psychologie,
das machen wir.
Psychotherapie oder Paarberatung. Stehe ich gerne zur Verfügung.
Na gut, Leute, mit diesen Worten wünschen wir euch eine ganz schöne Woche. Wir hören und sehen uns hoffentlich nächste Woche. Ich glaube, ich werde das jetzt beibehalten mit dem visuellen Konzept. Fingers crossed, dass ich das schaffe. Ja, tschüss, tschüss. Bye.
Tschüss.